Hallo, ich bin Anita Weiß, die Zeitplanerin. Genau wie du will ich meine Zeit wieder selbst kontrollieren, sie genießen und auch mal mit Leidenschaft verschwenden. Deshalb teile ich hier im Zeitplanerin-Podcast meine Lieblingstools und Methoden aus dem Zeit- und Selbstmanagement mit dir. Mit dieser neuen Episode wünsche ich dir jetzt richtig viel Spaß und eine gute Zeit.
Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast, die ich jetzt zum dritten Mal neu anfange. Ja, ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du kannst es dir ein bisschen gemütlich machen. Hast vielleicht so wie ich einen Zauberkaffee in der Hand. Übrigens, der Zauber liegt in der richtigen Mischung zwischen Zimt und Kakaopulver. Und die richtige Mischung kriegt in diesem Haushalt nur einer hin und das bin nicht ich. Dabei bin ich in diesem Haushalt die Einzige, die Kaffee trinkt. Jedenfalls, ich habe einen Zauberkaffee in der Hand, hab's mir auf meinem Lesesessel gemütlich gemacht und habe eine längere Folge für dich, denn ich habe deine Fragen gesammelt und wir machen mal wieder eine FAQ oder Q&A-Folge. Um welche Fragen geht es heute? Es geht zum Beispiel um die Frage, wie strukturiere ich Informationen und To-Dos in sehr komplexen, langwierigen Projekten? Frage Nummer 2. Wie organisiere ich das Familienleben, wenn meine Partnerin und ich total gegensätzliche Planungstypen sind? Frage Nummer 3. Ich suche ein Tablet als mobiles Gerät für Notizen und als Medium, um alle möglichen Unterlagen lesen und bearbeiten zu können. Hast du Empfehlungen und Erfahrungswerte? Frage Nummer 4. Wie sorge ich dafür, dass meine unterschiedlichen Lebensbereiche genug Aufmerksamkeit bekommen, ohne ständig hin und her zu springen? Und die letzte Frage für heute. Ich schaffe es einfach nicht, Aufgaben in Ruhe rechtzeitig abzuschließen. Was kann ich tun? Bevor ich hier mal wieder direkt reinspringe, ein kleiner Hinweis. Du kannst mir deine Fragen selbstverständlich auch schicken. Am besten, weil ich es da am besten sortieren kann, per Mail info@zeitplanerin.de. Die Mailadresse findest du auch in den Shownotes. Und dann bekommst du vorab von mir eine Antwort per E-Mail, denn manchmal liegen diese Fragen hier eine Weile, bis ich zur nächsten Q&A-Folge komme. Und dann bringe ich sie verkürzt und anonymisiert mit meiner Antwort in den Podcast, damit andere, die dasselbe Problem haben wie du, eben auch davon profitieren. So, fangen wir an mit Frage Nummer 1. Wie strukturiere ich Informationen und To-Dos in sehr komplexen, langwierigen Projekten? Ich habe hier noch ein bisschen Hintergrundinformationen von der Fragestellerin. Es geht nämlich um agiles Projektmanagement im Job. Und sie hat da gerade ein sehr komplexes Projekt mit sehr vielen offenen Fragen. Und es fällt ihr manchmal schwer, den Überblick zu behalten und die offenen Themen und To-Dos so strukturiert an einer Stelle zu sammeln, dass da nichts verloren geht. Und sie hat dann Notizen im Kalender, in OneNote, auf Post-its und so weiter. Und der Grund ist, warum das alles an so verschiedenen Orten ist, sagt sie, dass sie manchmal einfach nicht die Zeit hat, das Ganze sinnvoll zu strukturieren, beziehungsweise dass die Themen, zu denen die To-Dos gehören, eben auch unterschiedliche Unterthemen im Projekt sind. So, dazu muss ich jetzt mal zunächst einen kleinen Disclaimer vorweg schicken. Ich habe keine Ahnung von Projektmanagement. Also von richtigem, professionellem Projektmanagement. Das ist einfach nicht mein Thema. Ich kann dir aber vielleicht ein paar Denkanstöße liefern, die dir weiterhelfen und dir helfen, deine eigene Struktur zu finden. Das Erste, was mir aufgefallen ist, du schreibst, es ist oft keine Zeit, alles ordentlich zu organisieren. Das, was ich spontan sofort dazu gesagt hätte, ist, du wirst diese Zeit finden müssen. Sonst fliegt dir irgendwann das Projekt oder deine Gesundheit um die Ohren. Und wie geht das? Also wie finde ich die Zeit und wie kriege ich das irgendwie so auf die Reihe, dass ich mit möglichst wenig Zeitaufwand meine Sachen immer am selben Ort notiere beziehungsweise weiß, wo ich etwas wiederfinde? Du musst dich einmal hinsetzen und musst darüber nachdenken, welche Aufgabe deine verschiedenen Werkzeuge haben. Also weiß jedem Tool, das du nutzt, einen konkreten Zweck zu, um das Notizenchaos zu beseitigen. Zum Beispiel könntest du dein Notizbuch oder OneNote, wenn du es digital machst, übrigens unbezahlte Werbung und so weiter, zum Eingangskorb erklären. Also alles, was kommt und zu diesem Projekt gehört, landet erstmal in diesem Eingangskorb und wird dann zu einem festen Zeitpunkt umsortiert. Und dann kommen Aufgaben in ein Kanban-Board oder eine Liste, Informationen und Absprachen kommen in ein dafür vorgesehenes digitales Notizbuch oder ein Dokument oder sowas, eventuell in der Cloud, wenn mehrere damit arbeiten. Termine und Meilensteine kommen in einen Kalender oder in die Projektmanagement-Software. Also das kann sich natürlich alles für dich ganz anders darstellen. Wichtig ist nur, du weißt genau, welcher Baustein in welches Werkzeug kommt. Denn wenn dir das klar ist, dann geht das abends zum Beispiel kurz vor Feierabend relativ schnell. Du gehst deinen Eingangskorb durch und zack, 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 sortierst du alles dahin, wo es hingehört. Und du weißt, wo du am nächsten Morgen hingucken musst, um zu erfragen, was für den nächsten Tag relevant ist. Und wenn dir klar ist, was wofür gedacht ist und wo du was findest, dann verzettelst du dich nicht mehr so sehr und es wird sehr viel einfacher, die Struktur beizubehalten und eben nicht mehr 3 Millionen Werkzeuge parallel zu bedienen und dann nicht mehr zu wissen, wo es steht. Dann würde ich dir empfehlen, dir eine feste Routine aufzubauen. Und zwar eine Routine, in der du das umsetzt, was wir gerade besprochen haben. Du könntest jeden Tag zum Beispiel die letzte halbe Stunde vor Feierabend oder jeweils 15 Minuten nach projektbezogenen Meetings oder sowas in deinem Kalender blocken. Und in der Zeit gehst du deinen Eingangskorb durch und sortierst alles dahin, wo es hingehört, beziehungsweise notierst, welche Aufgaben und nächste Schritte sich aus neuen Informationen ergeben. Und wenn du diese Zeit im Kalender blockst und im besten Fall auch per Chat und Mail nicht erreichbar bist, dann minimierst du Ablenkungen und du kannst das zu einer Routine machen. Und 15 Minuten sind für sowas leichter zu finden, als wenn du, weil das Chaos so groß und das Projekt so umfangreich ist, jeden Abend eine Stunde dafür investieren musst. Also guck mal, was sich für dich eignet, 15 Minuten nach jedem Meeting oder abends eine feste Zeit oder abends und morgens. Also schau einfach mal, was sich da für dich eignet. So, Moment, ich brauche einen Schluck Kaffee. Der wird nämlich sonst kalt und das wäre schade um den Zauber. Einen Gedankenanschluss habe ich aber noch. Das ist eigentlich mehr ein Tool-Tipp, wobei du das vermutlich längst kennst und nutzt. Aber der Vollständigkeit halber, ich würde Aufgaben für größere Projekte nicht in Listen, sondern in einem Kanban-Board organisieren. Das ist übersichtlich, du siehst sofort den Arbeitsstand, je Aufgabe, weil so ein Kanban-Board hat ja verschiedene Spalten. Innerhalb dieser Spalten verschiebst du die Aufgaben, die auf eigenen Kärtchen stehen. Und die Spalten heißen in der Basisvariante zum Beispiel Ideenspeicher, To-Do, Doing, fertig. To-Do ist das, was noch ansteht, Doing ist das, woran du gerade arbeitest und fertig ist logischerweise fertig. Du kannst dann noch so Spalten hinzufügen wie wartet auf, wo du dann Aufgaben parkst, die eben auf eine Zuarbeit von jemand anderem warten oder sowas. Aber das macht die Sache übersichtlicher, vor allem wenn es darum geht, rechtzeitig zu merken, wenn es irgendwo stockt in einem längeren Projekt. Und du kannst auch leichter mit anderen im Team Aufgaben und Zuständigkeiten teilen. Genau. So viel dazu. Ich hoffe, das hat vielleicht ein bisschen geholfen. Wie gesagt, ich bin keine Projektmanagement-Expertin. Ich bin sicher, du findest online Kolleginnen und Kollegen, die sich damit noch ein bisschen besser auskennen. Vielleicht gibst du die Frage auch da nochmal weiter. Ansonsten drücke ich dir die Daumen für dein Projekt und wünsche dir ganz viel Erfolg. So, die nächste Frage. Sorry, aber die Kaffeetasse ist groß. Die nächste Frage ist persönlich. Da geht es ums Privatleben und die lautet, wie organisiere ich mein Privatleben, wenn meine Partnerin und ich völlig gegensätzliche Planungstypen sind? Auch hier habe ich ein bisschen Hintergrundinformationen. Und zwar hat mir ein Hörer geschrieben und hat geschrieben, seine Frau und er planen das Familienleben zusammen. Er würde sich ein bisschen mehr Planung, ein bisschen mehr Struktur wünschen. Seine Frau ist aber ein ganz anderer Typ. Die ist eher so der Typ, nicht quatschen, sondern machen. Und in der Zeit, in der man aufschreibt, könnte man doch schon umsetzen und so weiter. Deshalb ist das mit der gemeinsamen Planung manchmal so ein bisschen schwierig. Und er fragt, ob ich denn eine Idee hätte, wie sie das umsetzen könnten, optimalerweise mit Offline-Lösungen. Und das war sehr lustig, denn als diese E-Mail kam, hatte ich gerade ein Interview mit Caroline Habekost vereinbart. Das ist ja inzwischen längst erschienen. Und Caroline hat das Buch Die Kopffrei-Methode geschrieben. Das erklärt, wie man den Familienalltag mit agilen Methoden organisiert. Und dabei ist völlig egal, ob analog oder digital. Das ist mehr so persönliche Präferenz. Und ich hatte Caroline ja auch schon mal zu Gast, also es gibt inzwischen 2 Podcast-Folgen und vielleicht kannst du aus beiden Folgen etwas Interessantes für dich mitnehmen und für euch und eure gemeinsame Planung. Ich selber bin nämlich leider wirklich kein gutes Beispiel für eine gemeinsame Planung. Ich habe Jahre gebraucht, um meinen Mann von einem geteilten Google-Kalender zu überzeugen. Und das ist bis heute der Gipfel einer gemeinsamen Planung. Wir sind nämlich leider auch extrem unterschiedliche Planungstypen. Ich will alles planen. Er plant relativ wenig. Wenn er aber dann plant, will er alle Details genau planen, wo ich mir immer denke, keine Ahnung, wird sich schon ergeben. Ich will nur wissen, wer was wann wo. Und verliere dann sehr schnell die Geduld. Und ich bin sehr, sehr digital unterwegs in vielerlei Hinsicht. Vor allem habe ich sehr viel Spaß am digitalen Ausprobieren und er ist sehr analog unterwegs. Also das macht die Sache immer so ein bisschen schwierig. Aber wer weiß, vielleicht fällt mir ja mal noch eine Podcast-Folge ein zum Thema, wie es nicht geht und wie es mir wünschen würde oder so. Oder ich gebe die Frage mal weiter. Genau, ich gebe die Frage mal weiter an dich, die du gerade zuhörst. Wie läuft das denn bei dir? Wie plant ihr euer Familienleben, wenn ihr mehr als ein Erwachsener seid, der dafür zuständig ist? Wie stimmt ihr euch ab? Wie sorgt ihr dafür, dass der Mental Load sich einigermaßen verteilt? Dass jeder weiß, wer wann wo zu sein hat? Und welche Tools benutzt ihr dafür? Schreibt mir das gerne mal an info@zeitplaneren.de, dann mache ich daraus eine eigene Folge. Genau, so, das bringt mich zu Frage Nummer 3. Frage Nummer 3, ich suche ein Tablet als mobiles Gerät für Notizen und als Medium, um alle nötigen Unterlagen lesen und bearbeiten zu können. Hast du Empfehlungen oder Erfahrungswerte? Und da gibt es noch einen wichtigen ergänzenden Hinweis der Leserin oder Hörerin, denn sie sagt, bitte kein iPad. Also, wenn es wirklich nur darum geht, Studienunterlagen zu lesen, gegebenenfalls Notizen dazu zu machen, dann kannst du fast jedes Android-Tablet nehmen, das dir gefällt und das im Budget ist. Ich würde vorher, bevor du irgendwas kaufst, 3 Dinge überlegen oder berücksichtigen. Erstens, was ist dein Maximalbudget? Was kannst du ausgeben? Zweitens, muss es mit anderen Geräten kompatibel sein, die du schon besitzt? Also nahtloses Arbeiten zwischen Tablet und PC oder Ansehen der Unterlagen samt Notizen auf dem Handy oder sowas. Drittens, wirst du es viel mitnehmen oder nutzt du es hauptsächlich stationär zu Hause am Schreibtisch? Meiner Erfahrung nach ist von diesen 3 Punkten tatsächlich abhängig, welches Tablet die beste Entscheidung ist. Drittens, also wirst du es viel mitnehmen oder nutzt du es hauptsächlich stationär, entscheidet über die Größe. Ich habe mir damals, als ich von meinem analogen Bullet Journal auf das Digi-Logo umgestiegen bin, ein Samsung Galaxy Tab S9 Ultra gekauft, weil ich dachte, ich nehme es statt Laptop mit, wenn ich unterwegs bin. Mache ich aber nie. Ich nehme es immer zusätzlich zum Laptop mit, wenn ich unterwegs bin. Und das ist tatsächlich ein bisschen blöd, zumal das Ultra einfach nur zum Schreiben oder einhändig lesen, also so in einer Hand halten und lesen, dafür ist das Ultra viel zu groß. Ich würde deshalb zum Beispiel das nächste Mal zu einem kleineren Tablet greifen, aber nicht zum kleinsten, weil ich im Bullet Journal halt viel gestalte und dafür mehr Displayplatz auf einmal sehen will. Also ich würde so diese mittlere Größe kaufen. So, der zweite Punkt, muss es mit anderen Geräten kompatibel sein, die du schon besitzt, der entscheidet, welche Marke die beste Wahl ist. Ich hatte zum Beispiel, unbezahlte Werbung, bereits ein Samsung-Handy und ich wollte gern mühelos synchronisierte Daten. Also die Synchronisation nicht erst anstoßen müssen per Hand, sondern das sollte halt automatisch und in Echtzeit laufen. So, und nutzt man Samsung-Geräte, werden die untereinander tatsächlich in Echtzeit synchronisiert. Und das geht so weit, dass ich zum Beispiel auf dem Tablet eine Textzeile markieren und kopieren kann und diese dann am Laptop in ein Dokument einfügen kann. Einfach weil auch die Zwischenablage synchronisiert ist. Das ist sehr, sehr angenehm und würde ich auch nicht mehr missen wollen. Hat in diesem Umfang mit der Menge an möglicher kompatibler Hardware, glaube ich, aber nur Samsung und Apple. Aber da nagel mich da bitte nicht fest. Ich bin halt im Samsung-Universum unterwegs, habe mich da jetzt auch nicht super intensiv mit den anderen Marken beschäftigt. Wenn du statt Samsung Notes oder Apple Erinnerungen, glaube ich, aber deine Dokumente in einer Cloud speicherst und Notizen zum Beispiel über Google-Dienste machst, kannst du so ebenfalls mehrere Geräte synchronisieren, auch wenn es ganz unterschiedliche Hersteller sind und fast egal, von welcher Marke die kommen. Es ist halt nur nicht ganz so mühelos. So, und dann der erste Punkt, nämlich, was ist dein Maximalbudget, was kannst du ausgeben? Der filtert nochmal die Liste an Geräten, die du nach drittens und zweitens erstellt hast. Extra Tipp, wenn du kein Modell der Top-Serien brauchst, lohnt es sich ab und zu mal bei Aldi und Lidl und Co. in den Online-Shops umzuschauen. Die haben nämlich gerade von Samsung oft ganz gute Mittelklasse- oder Einsteiger-Tablets für deutlich unter dem UVP, also dem empfohlenen Preis im Angebot. Das kann sich unter Umständen lohnen, das sind aber so gut wie nie die Top-Tablets, also nie die, selten die S-Reihen, sondern eben bei Samsung zum Beispiel eher die A-Reihen. Aber wie gesagt, wenn du es wirklich nur zum Lesen und Notizen machen brauchst, reicht das vielleicht vollkommen aus. So, Frage Nummer 4. Warte, lass mich erst noch einen Kaffee nehmen. Okay, ich muss das irgendwie mal anders gestalten. Entweder trinke ich erst meinen Kaffee und nehme dann die Podcast-Folge auf oder umgekehrt. Aber naja, ich fand das einfach so schön gemütlich. Wo war ich? Frage Nummer 4. Wie sorge ich dafür, dass meine unterschiedlichen Lebensbereiche genug Aufmerksamkeit bekommen, ohne ständig hin und her zu springen? Auch hier habe ich ein bisschen Hintergrundinformationen. Und zwar schreibt, das war wieder eine Hörerin, genau, schreibt die Hörerin, dass sie Schwierigkeiten hat, ihre verschiedenen Lebensbereiche einigermaßen vernünftig zu verteilen. Also sie ist angestellt, hat also einen Job, sie hat eine freiberufliche Arbeit nebenbei, sie hat Kinder, sie hat Ehrenämter und so weiter. Und es fällt ihr oft schwer, allem gleichermaßen gerecht zu werden, weil sie nicht gut springen kann. Also mittendrin den Großbereich wechseln, aber so einen ganzen Vormittag für einen einzelnen Bereich zu reservieren, funktioniert halt oft auch nicht, weil sie entweder keine ganzen Vormittage hat oder so viele Stunden am Stück oder was dazwischen kommt. Genau. Und das ist ein Thema, das ich tatsächlich auch kenne. Mir geht es ähnlich. Ich würde Leerlaufphasen im Job, die kommen durchaus vor, gerne nutzen, um Zeitplanerin-Kram zu erledigen. Aber entweder kann ich mich nicht darauf konzentrieren, weil mein Gehirn noch halb im Job ist, oder ich tauche so tief in den Hyperfokus ab, dass ich vergesse, dass ich eigentlich noch im Job arbeite und das zumindest ab und zu im Blick haben sollte. Und deshalb mache ich das tatsächlich auch nicht. Ich springe nicht. Während meiner Arbeitszeit bin ich bei meinem Hauptjob und zeitkleineren Kram mache ich immer nach Feierabend. Was dann allerdings zu Lasten von meiner Ehe, dem Haushalt, Sport und so weiter geht. Das ist hier auch relativ häufig, wie soll ich sagen, Thema von Diskussionen, weil ich schon sehr viel Zeit in die Zeitplanerin investiere und mein Mann dann manchmal so ein bisschen hinten runterfällt, zugegebenermaßen. Und ich experimentiere deshalb gerade mit bewusst gesetzten Mini-Blöcken. Also ich nehme mir nicht vor, heute Abend was für die Zeitplanerin zu machen und schaue dann, was dran sein könnte und wie lange ich Lust habe, sondern ich plane stattdessen bewusst nur eine Stunde ein und gebe der einen konkreten Nutzen. Also zum Beispiel eine Stunde Insta-Posts erstellen. Und mit einem Timer und mit einem lauten Alarm oder mit mehreren Alarmen tauche ich nach der Zeit auch wirklich aus dem Hyperfokus auf. Ich scheitere allerdings bisher noch daran, dann auch wirklich aufzuhören. Sehr oft. Denn natürlich ist nach einer Stunde in aller Regel noch nicht, wie soll ich sagen, die Aufgabe erledigt. Also in einer Stunde erstelle ich keine Instagram-Posts für den ganzen Monat oder so. Und ich muss noch lernen, da meinem eigenen Motto better done than perfect besser gerecht zu werden tatsächlich und wirklich einfach aufzuhören. Aber in der Theorie funktioniert das mit den Mini-Blöcken ganz gut und es hilft so ein bisschen zu verhindern, dass man völlig abstürzt in dieses Loch. Das Einzige, was wirklich super zuverlässig funktioniert darüber hinaus, sind nahe Deadlines. Also wenn ich am 26. eines Monats immer noch keine Zeile fürs Zeitplanerin-Magazin geschrieben habe, dann sorgt das in der Regel dafür, dass ich plötzlich Zeitfenster, Motivation und Organisationsmöglichkeiten finde, um das umzusetzen, die vorher angeblich nicht da waren. Das ist aber gerade hinsichtlich des Stressfaktors nicht zur Nachahmung empfohlen. Ich würde dir tatsächlich empfehlen, das mal mit diesen Mini-Blöcken zu versuchen und denen eine konkrete Aufgabe zuzuweisen, also zu sagen, von 10 bis 11 beschäftige ich mich mit Hauptjob und da mit Aufgabe XY oder Aufgaben XY, wenn das kleinere sind, von 11 bis 12 mache ich Haushalt und zwar die Wäsche, Von 12 bis 1 ist Mittagspause, von 1 bis 2 beschäftige ich mich mit meinem Nebenjob, und zwar Aufgabe XY. Von 2 bis 3 kümmere ich mich um die Ehrenämter, Aufgabe XY. Von 3 bis 4 hole ich die Kinder ab aus Kindergarten und Hort und kümmere mich um die Kinder. Und danach muss es ja dann vielleicht auch nicht weiter verplanen. Man muss ja nicht unbedingt den ganzen Tag verplanen, sondern nur den, wo man sonst in Schwierigkeiten gerät. Ich drücke dir die Daumen, dass du das hinkriegst. Und wenn du einen anderen Weg gefunden hast, um das gut umzusetzen, dann schreib mir gerne nochmal eine E-Mail. Mich interessiert wirklich sehr, wie du da erfolgreich bist. So, und dann habe ich, glaube ich, nur noch eine, ja, noch eine Frage. Die letzte Frage für heute lautet: Ich schaffe es einfach nicht, Aufgaben in Ruhe abzuschließen. Was kann ich tun? Auch hier habe ich Hintergrundinformationen. Und zwar ist das Problem dieser Person nicht das Anfangen, sondern das Abschließen von Aufgaben. Sie fängt meistens sofort an und erledigt alles, bis so 95% fertig sind. Und diese restlichen 5% bleiben dann aber so lange liegen, bis es kurz vor knapp ist und wirklich, wirklich keine Zeit mehr ist, noch länger zu warten. Und sie schreibt, wenn ich das so aufschreibe, merke ich selbst, wie albern das eigentlich ist. Es kostet ja auch immer viel Energie, aber sie kommt da halt nicht raus. Und tatsächlich kenne ich das, was sie so über das Nicht-zum-Ende-Kommen beschreibt, von relativ vielen anderen ADHSlern. Ich habe das gar nicht. Einfach, weil bei mir die Panik so groß ist, dass ich mich nie wieder aufraffen kann, an dieser Aufgabe weiterzuarbeiten, dass ich alles durchprügle, bis ich fertig bin, selbst wenn ich eigentlich schon längst über meinen Grenzen bin. Das ist richtig blöd, weil ich eben über jede Erschöpfung hinausgehe, woraus mein Gehirn dann erst recht lernt, dass Anfang gefährlich ist, weil wir ja nicht rechtzeitig aufhören. Und ich am Ende so viele Flüchtigkeitsfehler mache, dass die Qualität erheblich leidet. Also das ist wirklich nicht zur Nachahmung empfohlen. Aber dadurch, dass ich das Fertigwerden-Problem so nicht kenne, tue ich mich sehr schwer mit Tipps. Ich würde empfehlen, mal genauer hinzugucken und zu überlegen, warum du diesen letzten Meter nicht vorher gehen kannst, also bevor der Druck so groß wird. Steckt vielleicht auch bei dir Angst dahinter? Also vielleicht davor, dass es noch nicht gut genug ist oder so? Weil das würde dann erklären, wenn irgendwann die Zeit so knapp ist, dass du nicht perfektionieren kannst, dann kannst du dir vielleicht innerlich die Erlaubnis geben, es jetzt abzuschließen, aber vorher halt noch nicht. Ist eine reine Theorie, weiß ich nicht, aber wenn du den Grund kennst, aus dem du Aufgaben nicht abschließen kannst, dann ist es in der Regel sehr viel einfacher, ein Gegenmittel zu finden. In diesem Sinne drücke ich auch dir die Daumen, dass du eine gute Gegenmaßnahme findest, und freue mich auch bei dir, wenn du mir einfach per Mail mal schreibst nochmal und mir mitteilst, wie du nun damit umgegangen bist. Und ansonsten nochmal zur Erinnerung, ihr könnt mir alle eure Fragen schicken, info@zeitplanerin.de. Ich freue mich drauf, ich antworte auch, allerdings nicht unbedingt diese Woche, denn Urlaub und so. Ich bin trotzdem nächste Woche Montag wieder für dich da auf deinem Ohr, hier im Zeitplanerin-Podcast, und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Woche, pass auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.